Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Herzlich willkommen, liebe Freunde der guten Gruselunterhaltung. Hier ist wieder euer neuer Lieblingspodcast in Sachen Horrorfilme und Co. Jumpscare FM ist am Start. Ich bin der Flo, an meiner Seite ist wie immer Markus und Jen. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Ja, moin.
Schön, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Nachdem wir ja letztes Mal so euphorisch über den Exorzisten gesprochen haben, wird es heute ein bisschen seichter, muss ich sagen. Und auch, ich glaube, bewertungstechnisch ein bisschen, ja, deutlich schlechter. Aber ich möchte dem Ganzen nicht vorgreifen. Wir sprechen heute natürlich über das von dir ausgewählte Thema, Jen. Nämlich?
Five Nights at Freddy's.
Ja, und ich fand das sehr lustig. Ich weiß nicht, wer von euch das war, aber ihr habt irgendeiner von heute, ich hatte mir, glaube ich, 12 Stunden Videos geschickt über Five Nights at Freddy's Lore.
Ah, das war ich.
Ja, dachte, also das ist wahrscheinlich MadPat, ne?
Ja, genau, das ist.
Ja, das war wahrscheinlich noch eins der kürzeren Videos, sind wir ehrlich.
Ah, ja, das war das 2 Stunden Video, in dem er die komplette Lore von Five Nights at Freddy's versucht hat, auf einer Timeline zusammenzufassen.
Versucht.
Nachdem er bereits 100 Videos davor gemacht hat über das Thema, in denen er die einzelnen Spiele gemacht hat und immer wieder Versuche einer Timeline zusammenzubauen. Also der hat da Jahre investiert in diese Spielserie.
Ja,
das ist am Ende rausgekommen.
Man sagt ja, dass es die beste Analyse von Five Nights at Freddy's sein soll, aber das ist ja auch nur eine Theorie. Eine Spieletheorie. Okay, das war schlecht. Das hätte ich auf Englisch kommt es besser rüber. Aber nein, ja, wir reden über Five Nights at Freddy's. Jen, du hast das ausgewählt, beziehungsweise hast uns die Filme zur Verfügung, also Auswahl gestellt. Das hatten wir ja letztes Mal schon etabliert, dass jeder von uns immer den nächsten Film aussuchen darf, über den wir sprechen. Aber bevor wir uns in die Animatronik des Todes stürzen, würde ich gerne mal bei euch die Fragen stellen, wie immer. Was habt ihr denn horrorfilmtechnisch zuletzt gesehen?
Ja, ich muss gestehen, das war Five Nights at Freddy's. Ich habe mir noch mal angeschaut.
Davor halt natürlich. Ich habe ihn mir jetzt gerade eben just in diesem Moment, 2 Minuten bevor ich den Podcast hier angeschmissen habe, habe ich mir auch noch mit meiner Freundin zu Ende geschaut, damit ich auch noch mal ordentlich mitreden kann. Das ist ja klar, aber ich meine, was du halt vor Five Nights at Freddy's gesehen hast.
Hab ich denn zuletzt gesehen, ey, Leute?
Ja, überleg du mal. Ich mache einfach weiter in der
Zwischenzeit. Ja, mach mal weiter, bitte.
Erwachsenenfilme zählen nicht.
Okay.
Das sind nur Bücher, die sie.
Ja, stimmt. Das machen wir mal eine Sonderfolge. Jens Horrorbücher.
Bücher. Nee, bitte nicht. Ey, bitte gar nicht. Direkt gecancelt alles.
Was habe ich als letztes gesehen? Ich habe. Ich habe den Namen vergessen. Es war ein Film mit einem Radiomoderator, der nachts in seiner Station
Pontypool
gesessen hat. Und da verschiedene Horrorgeschichten.
Ach so.
Erzählt hat.
Ach so. Ich dachte, du meinst Pontypool, der Radiomoderator, wo Zombie-Apokalypse.
Das habe ich auch gesehen, aber ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es heißt.
Ach ja, der war auch gar nicht so gut,
würde ich sagen. Nee.
Er war nee. Aber, also, Horror Radio, glaube ich. A Night of Horror, A Night of Horror, Nightmare Radio.
Ja, das ist lustig.
2019.
Ist der nicht gut?
Ach. Es ist halt so ein Ding, es ist ein Film, der eigentlich einfach nur verschiedene Kurzgeschichten aneinanderreiht, denen irgendwie versucht, so einen Plot zu geben mit diesem Radiomoderator. Und der Plot mit dem Radiomoderator ist undurchsichtig und sehr schlecht erzählt. Und diese Kurzgeschichten, die variieren von der Qualität auch sehr. Da gab es welche, die waren schon gut. Sehr gut und manche, die so eher mittelmäßig durchwachsen waren und bei denen ich mich dann auch ertappt habe, dass ich eher am Handy gespielt habe, während die liefen.
Ja, klingt ja absolut unterhaltsam. Laut IMDb hat er eine Bewertung von 5 von 10. Also ich sehr diverse, oder halt genau in der Mitte durch.
Ja, genau, so würde ich ihn auch irgendwo einstellen. Also man kann ihn mal gucken, aber man muss ihn nicht noch mal gucken.
Okay, also übrigens, das habe ich mir auch mal überlegt, weil du es gerade ansprichst, oder diese Art von Film, dass wir mal irgendwann mal eine Folge machen über Anthology-Filme. Also sowas wie VHS, wie Trick or Treat, solche Sachen, finde ich auch ganz cool.
Oh ja, da gibt es einige gute.
Ja.
Um mal den Bogen zu schließen, lustigerweise habe ich tatsächlich letztens versucht, VHS zu schauen,
okay,
aber ich habe Ultra Motion Sickness irgendwie von der Kamera.
Welchen denn ersten?
Die haben ja so shaky Aufnahmen damit bei. Ich habe so Motion Sickness davon bekommen.
Oh Gott.
Schade, da hast du was verpasst. Der ist wirklich gut, der erste Video.
Ich habe den tatsächlich auch mal ganz gesehen, das ist aber schon ewig her und dann wollte ich mir den nochmal anschauen, aber das war dann wohl keine gute Idee anscheinend. Hatte nicht sein sollen.
Ich habe halt richtig, also ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von so Anthology-Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Horror kann ich mir das schon geben, zum Beispiel. Ich habe ja auch mal vor einiger Zeit mir das ABC of Death angeschaut. Das war auch teilweise vollkommen absurd. Also wirklich, also für jeden Buchstaben gab es dann einen Kurzfilm zum Thema Horror. Und es war ja völlig, also ja, den müsste ich mir nochmal angucken. Aber ich kann mich an ein, zwei Szenen noch erinnern, oder wo halt wirklich, glaube ich, jemand im japanischen Bereich jemand geköpft werden sollte, aber das war halt so überdreht und total abstrus. Also ich, ja, müsste ich nochmal anschauen, aber da können wir wohl bei Gelegenheit drüber sprechen. Weißt du mittlerweile, was du gesehen hast, Jen?
Ich glaube tatsächlich, der letzte, den ich gesehen habe, war 28 Years Later.
Mhm. Hast du das letzte Mal schon gesagt?
Nee, da habe ich Conjuring gesagt. Letztes Mal war Conjuring.
Ah, The Last Rites, stimmt. Ich muss mal gucken. Den will ich mir auf jeden Fall demnächst noch anschauen.
Ja, auf jeden Fall, mach das auf jeden Fall.
Ja.
Und zu dem 28 Years Later muss ich sagen, boah, ich habe ja die Filme davor extra nochmal vor dem jetzt alle geschaut. Mhm. Und dann, wo man den gesehen hat, ich meine, wir hatten auch schon drüber gesprochen kurz, aber dann, wo man den gesehen hat, dachte man sich so, irgendwie hat man sich mehr davon erwartet. Ich weiß nicht. Und das Ende war auch komplett surreal. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern für die, die es halt noch nicht gesehen haben. Mhm. Aber wer den Film gesehen hat und das Ende gesehen hat, der wird 100% wissen, was ich meine.
Ja, ich habe nur gehört, dass es nackte Zombies gibt.
Ja.
Oh. wo so der Schlong so richtig hin und her wackelt.
Das ist doch was für Jim.
Das habe ich gehört.
Ey!
Ja, weißt du, wenn sie es nicht drüber lesen kann, muss sie es angucken.
Ja, eben.
Also Zombies sind jetzt nicht so mein Metier, ja, aber...
Ey, es gibt für alles einen Fetisch. Okay.
Also es gibt da so ein Buch.
Ach Gott.
Nein, das lassen wir jetzt hier raus.
Irgendwann möchte ich, dass du hier in diesem Podcast, vielleicht in Folge 10 zum Jubiläum, zum ersten, wirst du die Kurzfassung oder die Zusammenfassung von dem Buch, das du mir auf der Gamescom gezeigt hast, zusammen vorlesen. Aber so richtig schön schmalzig dann bitte.
Oh, wisst ihr, was das Schlimme ist? Meine Eltern hören ja auch den Podcast hier, ne?
Also, echt?
Das ist ja voll.
Ach, sehr gut. Hallo Papa, Mama, Jen. Fragt doch mal eure Tochter, was sie denn in ihrer Freizeit denn so sich gütlich tut in Sachen Bücher.
Fun Fact übrigens noch dazu. Ich habe meine Eltern mal raten lassen oder versuchen erraten zu lassen, was denn der Inhalt von Lights Out ist. Wer das Buch kennt?
Ist das nicht auch ein Film? Nee.
Nee, also...
Auch.
Aber nicht zu dem...
Ach so, nicht zu dem Smart-Ding.
Ja, also sie haben es auf jeden Fall nicht erraten, aber nur so als kleiner Hintergrund-Fun-Fact. Frank Knüller.
ja, okay. Lassen wir das.
Ja, gut. Zombies, Leute, Zombies.
Zombies, guckt euch Zombies an.
28 Years Later. Nee, also ich muss sagen, ja, Film... Also war eigentlich ganz cool, aber irgendwie hat man mehr erwartet und irgendwie, ich hatte das Gefühl, der schließt nicht so, weiß ich nicht, der hat sich für mich irgendwie nicht an die anderen Teile angeschlossen. Mhm. Emotional, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, das Ende hat mich auch komplett, ja.
Du kannst gerne Spoilerwarnung aussprechen, du kannst eine Spoilerwarnung kannst du aussprechen und dann wissen die Leute Bescheid, die hier zuhören.
Gut, da gibt's jetzt eine fette Spoilerwarnung, weil am Ende, 3, 2, 1, Leute, was waren denn diese komischen Ninja Warriors? Ich war so komplett verwirrt, ne? Auf einmal kommen die da aus dem Gebüsch gesprungen. Ich dachte mir so, sind wir noch im gleichen Film jetzt? Was ging da ab, ey? Ja, das fand ich richtig weird. Naja, anyway, die kommen ja anscheinend im nächsten Teil jetzt auch wieder vor.
Yeah!
Logischerweise. Also mal gucken, wie das dann wird, ne? Bin gespannt.
Mal schauen, ob der wieder 20 Jahre braucht, bis er rauskommt.
Oh, jo.
Nee, die wurden ja back-to-back gedreht, so wie ich das mitbekommen habe. Also der soll ja schon relativ bald kommen. Aber ich glaube, danach, was danach kommt, das ist dann an den Erfolg von dem zweiten 28 Years Later geknüpft oder sowas.
Keine ja, aber was kommt, wie heißt der denn dann jetzt?
28 Minuten später. Weißt du, wenn er direkt nach, wenn er direkt am ersten Film anhängt, dann kannst du ihn wirklich so 28 Minuten später nennen.
Ja, stimmt.
Oh Mann, oh Mann. Okay, ja gut. Dann lasst mich noch kurz hier den Sack zumachen. Also reinen Horrorfilm. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich habe jetzt Toxic Avenger gesehen, den neuen. Also das Remake. Ich habe House gesehen. Ich habe Him gesehen. Ich habe Together gesehen. Ich habe, glaube ich, dann Haosu habe ich endlich mal gesehen. Den wollte ich ewig mal nachholen. Diesen japanischen Kultklassiker, der ja völlig abgedreht ist. House of the Long Shadows, den habe ich ja letztes Mal schon vorgestellt. Aber der letzte Horrorfilm, den ich wirklich gesehen habe, war House tatsächlich. House ist ein, ja, wie nennt man das denn? Also heutzutage würde man Horrorkomödie nennen. Im Endeffekt ist es aber so eine reine Analogie auf Verdrängung von Kriegserlebnissen. Hat lustige Momente, hat keine gruseligen Momente, hat sehr schöne, splatterig will ich jetzt auch nicht sagen, aber hat schon guten Body-Horror zu bieten und ist halt so ein Kleinod. Das ist so ein Film, ich habe es auch meine Ding reingeschrieben in meine Letterbox-Review. Das ist so ein Film, den kann man bedenkenlos bei einer Halloween-Party im Hintergrund laufen lassen. Weil immer, wenn du drauf guckst, passiert was Neues und es ist teilweise so völlig abgedreht, dass er kämpft, also der Hauptdarsteller kämpft sich irgendwie gegen so ein Monster frei und dann feiert er irgendwas mal, möchte halt was Neues machen und dann in dem Moment, wo er was Neues macht, kommt erstmal so ein Popsong, so, ja, ich habe jetzt diesen Dämon oder was auch immer, das ist besiegt und jetzt wird erstmal hier, yeah, getanzt und alles mögliche, also völlig abstrus, aber kann ich empfehlen, House aus dem Jahre 1985, sehr unterhaltsam, 58, sehr lustig, bitte?
58 wäre hart, ja, weil ich weiß, dass ich den Film als Kind gesehen habe.
Ja, Markus, vielleicht bist du einfach auch wie Keanu Reeves, du wirst nicht alt.
Ja, wie ein Vampir. Ja,
Markus Reeves.
Ich bin einfach seit 100 Jahren alt, ist auch möglich.
Seit 100 Jahren bist du alt, das ist, das möchte ich so nehmen, okay. Genau, das ist so der Film, den ich zuletzt gesehen habe, weil, Toxic Avenger ist für mich kein Horrorfilm. Klar, hat ein bisschen Body-Horror zu bieten und Splatterig und sowas. Aber weniger Horror, mehr Klamauk. So. Da ist House schon ein bisschen mehr Horror. So, aber dafür sind wir heute nicht da. Wir haben jetzt erstmal abgefrühstückt, was wir alles gesehen haben. Oder im Falle von Jen gelesen haben. Und wollen jetzt heute über deinen Film sprechen, Jen. Über Five Nights at Freddy's. Möchtest du den Film vorstellen oder soll ich das tun?
Ich kann gerne mal kurz reindiven.
Dann dive mal da rein.
Also, der basiert natürlich auf dem hoffentlich hier bekannten Game Five Nights at Freddy's. Und da geht es halt darum, dass jemand als Nachtwächter für ein Pizza Place eingestellt wird. Und erstmal alles ganz entspannt, ne? Der soll einfach schauen, dass da alles läuft, dass da keiner reinkommt, dass nichts passiert. Aber was ihm da noch nicht so bewusst ist, dass die Animatronics, die da in diesem Pizza Place halt aufgetreten sind, vorher so ein bisschen Kindershows gemacht haben und so.
Das ist so ein bisschen Chuck E. Cheese-Style, ne?
Genau, dass sie nicht ganz so nett und freundlich sind. Und dann geht's los.
Wow, okay.
Und dann geht's los.
Super, macht's gut, ne? War eine schöne Folge.
Absolut,
ja,
danke.
Alles klar. Ciao.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass der Nachtwächter, gespielt von Josh Hutcherson, einen sehr, sehr, sehr schwierigen Track-Record hat, was seine beruflichen, sag ich jetzt mal, Ausflüge angeht. Der schafft es nicht wirklich, einen Beruf lange zu halten und ja, nimmt jetzt auch diesen Nachtwächterjob an, obwohl er eigentlich nachts nicht arbeiten will. Hat er eine kleine Schwester, Abby, die er eigentlich nicht unbeaufsichtigt lassen möchte, hat aber eine Freundin, die sich drum kümmert. Und ja, und dann fängt er halt an in diesem Nachtschuppen, oder in diesem Pizza-Place. Wie heißt er im Film? Ich glaube, muss mal kurz gucken. Freddy's Fazbear Pizza. Pizzeria. Place.
Genau.
Genau. Da fängt er dann zu arbeiten und dann merkt er schon nach der ersten Nacht, okay, die Kacke ist halt am Dampfen. Problem ist halt auch, er ist halt jemand, dessen Familie komplett auseinandergebrochen ist, nachdem sein kleiner Bruder entführt wurde. Und er halt dieses Trauma der Entführung bis heute nicht verarbeitet hat. Und das Ganze halt versucht, in seinen Träumen irgendwie zu verarbeiten oder halt in Träumen Hinweise darauf zu bekommen, wer hat denn seinen Bruder entführt und warum und wieso und weshalb. Und ja, das Ganze wird natürlich ein bisschen verstärkt durch seinen Nachtwächterjob at Freddy's Fazbear's Pizza. Und ja, dann kommen halt natürlich noch diese aus den Filmen bekannten, aus den Spielen bekannten animatronischen, ich will jetzt nicht sagen Tieren, aber halt Gestalten, dazu und ja, dann entspinnt sich halt ein Film, den ich so auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob ich den cool finden soll, ob ich den gut finden soll, aber hat mich zumindest mal unterhalten. Wie war's bei euch denn?
Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Also ich bin ein großer Fan der Lore, der Spiele. Ich habe die wenig gespielt. Aber die Lore dahinter fand ich schon sehr interessant und deshalb habe ich mich auch sehr auf den Film gefreut. Was aber, also man kann ihn schauen. Mhm. Er macht Spaß, er ist voll mit Easter Eggs und Anspielungen auf die Spiele und auch auf den schon angesprochenen MadPad zum Beispiel.
Das fand ich super, dass er eine Rolle bekommen hat, dass er halt wirklich eine kleine
Easter Egg-Rolle bekommen hat. Auch wenn es so eine ganz kleine Rolle war, fand ich schön, so ein kleines Nicken an ihn. Aber man merkt dem Film halt an, dass mehrfach die Richtung in der Produktion gewechselt wurde und dass da irgendwie versucht wurde, was auf die Beine zu stellen, was halt auch eine riesige Lore, also das sind ja in der Zwischenzeit Spiele 10 oder so, glaube ich.
Boah, es gibt ja noch VR-Spiele, wenn ich mich recht entsinne und alles.
Genau. Und dass da irgendwie versucht wurde, die Story oder die Lore aus den gesamten Spielen in einen Film zu packen, irgendwie in 2 Stunden zu knüllen, das funktioniert nicht richtig und es lässt dann irgendwie so halbgar hängen, meiner Meinung nach.
Du warst übrigens ganz knapp daneben, es gibt mittlerweile 11 Spiele.
11, okay, ja, noch besser.
Ich habe tatsächlich auch mal zur Anzahl der Spiele gegoogelt und ich glaube, es gibt sogar 28.
What?
Also 11 sind die Main Games.
Ach so, ja, ich habe jetzt halt auf die Main Games geguckt.
7 Spin-Offs und dann halt noch so ein paar Troll-Games.
Stimmt,
aber auch wirklich 28 sind. Es sind auf jeden Fall einige.
Freddy, what the hell is Freddy in Space 2? Ugh. What the hell? Das ist wie Jason in Space. Irgendwann wird es halt komplett abgedreht.
Jason X, bester Film.
Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber da habe ich so richtig Bock drauf, drüber zu sprechen, ne? Da habe ich richtig Bock drüber. Aber gut, wir sind hier bei Five Nights at Freddy's. Ich kann halt zu den Spielen wirklich gar nichts sagen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal ein bisschen gesehen. Ich habe damals, als der Completionist noch ein cooler Dude war, habe ich mal von ihm die ganzen Completionist-Videos gesehen. Und weiß nur, dass es teilweise unfassbar schwer gewesen sein soll, am Ende, also wenn du es auf ultra hart spielst, alle 5 Nächte durchzumachen. Das ist ja das Prinzip eigentlich darum. Es geht ja in den Spielen, korrigier mich gerne, Markus, darum, dass du halt Nachtwächter in diesem Pizza-Place bist und halt pro Nacht überleben musst im Endeffekt. Das heißt, du bewegst dich nicht durch diesen Pizza-Place, sondern du sitzt auf deinem Stuhl in dem Überwachungsraum, musst Licht anschalten, musst Türen rausgucken, musst die Überwachungskameras checken und muss das halt so oft machen, bis die Nacht vorbei ist und darfst halt nicht in der Zeit von den animatronischen Tieren angefallen werden.
Genau, das stimmt. Das Gameplay ist recht simpel. Du sitzt halt in deinem Raum, hast dir die Kameras an und wenn die Animatronics dir zu nahe kommen, schließt du die Türen. Der Spin dabei ist halt, dass alles Strom verbraucht. Also wenn die Türen zu sind, verbrauchen die Strom. Wenn der Ventilator in deinem Büro läuft, verbraucht der Strom. Und wenn du keinen Strom mehr hast, gehen alle Türen auf und du kannst dich nicht schützen. Mhm. Deswegen ist das so ein panisch auf die Kameras schauen und dann ganz schnell die Türen zumachen, Licht an, aus, etc. Also es ist ein Spiel, das tatsächlich weniger auf Effekte und so setzt, sondern einfach so auf pure Panik. Und damit hat das angefangen. Das Gameplay hat sich dann in den Teilen auch nochmal ein bisschen gewandelt. Man ist dann auch raus aus diesem Überwachungsraum praktisch und auch mal in ein Kinderzimmer hat da ein Kind gespielt. Und ich glaube, es gab dann auch Teile, in denen man sich selbst bewegt hat, aber da habe ich mir gar nicht angeschaut oder auch nicht gespielt. Das war dann schon zu weit weg. Das war irgendwie dann der 10. Teil oder so. Und ich dachte mir, nee, ich bin von Anfang an nicht drin gewesen. Hm. Habe ich mich dann nicht mit befasst.
Hm. Okay. Ja, aber davon ist ja im Film, soweit ich das übersehen oder überblicken konnte, ja nur die Rumpfprämisse drin geblieben. Er ist halt unser Hauptdarsteller, Josh Hutcherson, alias Mike Schmidt.
Schmidt.
Genau, Mike Schmidt, super deutscher Name, toller Name. er nimmt ja sozusagen diese Stelle, die wird ihm von William Afton, Steve Raglan, wird ihm angeboten. Das ist ja sein Career Counselor. Und ja. Sagt, hey, der Job wird nicht gut bezahlt und die Stunden sind auch scheiße. Und das Einzige, was halt dann wirklich so diese komplette Überschneidung mit den Spielen hat, da kannst du mich gerne, können die mich gerne korrigieren, ist ja nur wirklich diese Ausgangsprämisse, dass er halt da in diesem Raum ein bisschen sitzt, ein bisschen rumguckt, aber nicht wirklich großartig was macht. Er ist wirklich halt viel unterwegs. Er läuft halt durch dieses Gebäude, er räumt auch zwischenzeitlich mal auf. Ich habe mich tatsächlich ein Stück weit mehr an, wie heißt der Nicolas Cage-Film, erinnert, der die gleiche Prämisse hat. Oh, lass mich überlegen. Wie heißt denn der Nicolas Cage-Film? Da spielt er nämlich auch so ein Typ, der muss halt eine Nacht in so einem ähnlichen Laden einfach überleben und kämpft sich dann auch mit animatronischen Viechern durch die Gegend so im Endeffekt.
Kenne ich gar nicht.
Der ist super lustig, nicht. Den fand ich super unterhaltsam und er ist halt wirklich so rigoros, sobald irgendwie seine Uhr Pause anzeigt, dann und er sich gerade mitten im Kampf befindet, sagt er Stopp, jetzt mache ich Pause und danach können wir weiterkämpfen so im Endeffekt.
Knallhart. Das muss ich mir anschauen.
Wirklich super lustig. Und mir fällt gerade der Name nicht ein. Genau, aber auf jeden Fall ist es halt im Gegensatz zu den ersten 5 Spielen oder 4 Spielen, ist er halt wirklich auch unterwegs in diesem Gebäude und hat halt wenig in diesem Raum zu tun, was ja auch Sinn ergibt. Es ist ja ein Film, der soll ja unterhalten und wenn du da die ganze Zeit in einem Raum sitzt und nichts tust, dann ist es auch, sag ich mal, weniger unterhaltsam, wenn du es nicht gescheit verfilmt bekommst. Und bei Blumhouse, so gern ich die Klitsche, die Filmklitsche auch habe, bin ich nicht davon überzeugt, dass die solche Filme hinbekommen.
Ja, das stimmt. Da gibt es andere wie Lionsgate, bei denen das besser gelaufen wäre.
Ja, blutiger. Ich meine auch, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich habe nur gesagt, ich denke nur an Saw, der ja auch praktisch nur in einem Raum spielt.
Ja, stimmt. Ich glaube, der Film hatte auch nicht viel Budget. Ich meine, es wären irgendwie 20 Millionen gewesen.
Das ist nicht viel Budget für 20 Millionen.
Ey, das ist halt... Aber eingespielt hat, der hat ja, ich meine, der hat fast 300 Millionen wieder eingespielt. Also 280, 290 oder so. Also der hat ja richtig viel dafür eingespielt. Mhm. Also verhältnismäßig. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, der Film an sich greift natürlich schon Lore auf, aber ich glaube, dadurch, dass einfach so viele Spiele auch schon draußen sind oder waren zu dem Zeitpunkt, du kannst ja nicht alles dann irgendwie in einen Film packen und zusammenmanschen. Mhm. Und soweit ich mich erinnere, gab es auch zwischen den verschiedenen Games nicht immer so diese rote Linie zwischen, also innerhalb der Lore. Also da waren auch Sachen, deswegen gibt es ja auch diese 2-3 Stunden Videos da mit, ja, wie passt das alles zusammen? Es wurde halt, glaube ich, auch nie wirklich alles aufgelöst. Und dann mussten sie im Film natürlich irgendwie gucken, wie sie es dann machen. Also fair enough. Alles cool und so.
Ja, es war ja auch ursprünglich ganz anders geplant. Also Cawthon, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, Scott Cawthon, der ja auch die Spiele gemacht hat, hat ja das ursprüngliche Drehbuch für den Film geschrieben. Also die Story. Und der wollte das ja zuerst ganz anders machen. Er hat ja dann auch dem Blum und Chris Columbus, die zuerst ja Produzenten waren, praktisch ein Drehbuch vorgelegt, das ihnen auch gefallen hat und hat es dann aber komplett gescrapped und hat den Film komplett neu geschrieben, obwohl die gesagt haben, ja, wir machen den so. Und hat dann nochmal für irgendwie 2 Jahre Verzögerung gesorgt deshalb. Also wussten selbst nicht genau, wo sie hin wollten und auch der Entwickler oder Erfinder der Spielereihe wusste nicht, wo er mit dem Film hin will. Mhm. Und das ist halt, aber das ist ein Problem, das ja nicht nur bei Five Nights at Freddy's auftritt, das ist ja, das haben wir bei vielen Videospielfilmungen Richtung gehen, besonders wenn es mehrere Teile bereits hat.
Ja. Ja. Aber bei Five Nights at Freddy's, wie gesagt, diese Grundprämisse von dem Spiel ist halt auch sehr schwierig, muss ich sagen, umzusetzen in einen Film, der es halt funktioniert. Und da hat man auch gemerkt, meiner Meinung nach, man hat ja diese Geschichte zwischen Josh Hutcherson und seiner Schwester im Film, die, wie heißt er denn, Abby Schmidt, gespielt von Piper Rubio, dass das halt natürlich auch noch so ein Familiendrama da reingemacht werden muss, dass seine Tante will, dass sie die alleinige Erziehungsberechtigte für die Schwester wird, weil Mike ja nicht dazu in der Lage ist, irgendwie großartig für sie zu sorgen, nachdem Vater abgehauen ist und Mutter gestorben ist. Und er selbst sowieso so ein nervliches Wrack ist durch diese Entführung von seinem Bruder. Und das muss natürlich auch noch reingespielt werden. Dann gibt es auch noch Leute, die halt wirklich versuchen, ihm den neuen Job, den er jetzt angenommen hat, irgendwie madig zu machen, indem sie halt seine Arbeitsstelle trashen oder halt kaputt schlagen wollen und alles Mögliche. Also, das ist schon wesentlich mehr drin, als ich ja eigentlich erwartet hätte, als ich das erste Mal den gesehen habe. Den Trailer habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur Five Nights at Freddy's. Ich fand das sehr interessant, weil ich habe auch so eine morbide Fixierung auf Videospielverfilmungen. Ich liebe Videospielverfilmungen, egal wie scheiße sie sind. Da können wir auch über Uwe Boll mal bei Gelegenheit rellen mit Far Cry und dem ganzen Schrott. Ich liebe diese Scheiße. Ich habe ja mit Tim Hoppmann, meinem besten Kumpel hier, liebe Grüße gehen raus. Jen, du kennst ihn ja auch.
Ja,
Grüße. Habe ich auch einen Podcast, der ist Konsole Mio, mal an dieser Stelle mal so einen kleinen Plug. Und da waren tatsächlich so, ich glaube, nachdem wir die ersten zwei Folgen aufgenommen haben, haben wir 3 Folgen über Videospielverfilmungen gesprochen. So. Und wir werden demnächst auch mal noch eine neue Verfilmung, neuen Podcast dazu aufnehmen, wo wir dann auch über Five Nights at Freddy sprechen, weil da halt eine Videospielverfilmung ist. Und ich finde eigentlich, das muss man ehrlich sagen, meiner Meinung nach ist das wirklich eine der besseren Videospielverfilmungen. Klar, es hält sich so grundsätzlich an die Prämisse der Spiele, aber macht ein bisschen was Eigenes, wie gesagt, mit diesem Familiendrama, dann noch dieser Hintergrundgeschichte, was die ganzen animatronischen Wesen angeht, was Mikes Bruder angeht, die Entführung, die Schwester, die Situation und alles und blablabla, kann man für aufgeblasen halten? Ah, das frage ich euch gleich. Aber was mich eher mal interessieren würde, ist, wie fandet ihr den Charakter von Vanessa Shelley, also der Polizistin, die wir ja im Film mehr oder weniger mehrfach zu Gesicht bekommen?
Oh, da habe ich eine ganz starke Meinung zu.
Dann bitte.
Ich muss sagen, ich fand es ultra verwirrend, als sie so super random da aufgetaucht ist. Mein erster Gedanke war, was macht die da jetzt? Warum ist sie da? Wer ist das? Warum? Und ich finde, das haben die nicht so gut umgesetzt. Also ich bin mal gleich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber auch so innerhalb des ganzen Films, es stellt sich ja hinterher raus, ne? Achtung, Spoilerwarnung jetzt nochmal.
Ja, spoilern die, also wir spoilern.
Na, ganz, ganz Hardcore-Spoiler jetzt. Es stellt sich auch erst hinterher raus, dass sie halt die Tochter von dem Steve ist, der ja dann Springtrap hinterher wird.
Ja, von William Afton.
Ja. Genau. Gespielt von?
Matthew Lillard.
Dem OG Ghostface.
Markus, du musst das Jen sagen lassen. Sie ist doch der riesengroße Scream-Fan von uns und sie liebt ja Matthew Lillard.
Das ist mir egal. Ich liebe Matthew Lillard seit 13 Geister und
Ja, Matthew, wenn du das hier jemals hören solltest, ne? Also du kannst dich nicht mal auf einen Drink einladen. Spaß.
Du darfst Markus auf einen Drink einladen und Jen ein Foto schicken.
Ja, genau. Das geht auch. Perfekt. auf jeden Fall, Vanessa, ich fand das irgendwie super komisch. Mm. Diese ganze Aktion von wegen, sie taucht da jetzt random auf und erklärt nicht mal, wer sie ist. Ich meine, sie hat nicht erklärt richtig, wer sie ist und warum sie da ist. Mm. Also so halb. Sie meinte ja, irgendwie, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht Wort für Wort zitieren, aber das war einfach komisch. Weird, girl, weird.
Ja, es wurde ja erklärt, warum sie das macht, weil ihr Vater ja sagt, also hier, Matthew Lillard sagt zu ihr, hey, du hast einen Job gehabt, du solltest auf sie aufpassen und wenn sie zu nahe kommen, umbringen. Dann sagt sie halt, ja, das waren 2 Jobs, so im Endeffekt.
Ja,
nein,
aber das kommt ja auch erst hinterher.
Ja,
das
aber
am Anfang ja nicht, ne?
Ich finde es halt auch wirklich sehr meine Freundin hat auch die ganze Zeit gesagt, hey, was macht die da? Die wirkt aber echt ein bisschen komisch, warum kennt die sich hier aus? Und sie sagt ja nie, warum. Und also die freunden sich dann irgendwann mit diesen animatronischen Wesen an, was ich auch schon ein bisschen weird finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein dieser Zeltbau, wie sie dann alle da im Kreis liegen und sich irgendwie fröhlich die Hände halten, so gefühlt. Und sagt, ja, wir brauchen noch eine Decke. Und dann fragt und sagt Mike, hey, woher weißt du, wo die Decken sind? Ja, ich war früher halt hier oft hier, so, lalala. Also es ist schon, ich gebe dir recht, der Charakter wurde schon sehr weird angelegt. Aber es wurde zumindest wurde es ja am Ende ein bisschen aufgeklärt.
Ja, aber wir haben hier mal wieder, mein Favorite, eine sehr, sehr große Logiklücke, meiner Meinung nach, mit einer Szene mit Vanessa und Mike. Weil, Leute, sie kommt ja dann zu Mike nach Hause, sei mal dahingestellt, und konfrontiert ihn dann und sagt so, ja, ne, bei dir wurde ja eingebrochen und der Place wurde getrashed und so weiter. Aber das war ja nach dem Abend, wo sie eigentlich die ganze Zeit bei ihm war. Also muss sie doch eigentlich auch wissen, dass das erst passiert ist, nachdem er abgeschlossen und den Pizza Freddy Fazbear's verlassen hat. Also, dass es nicht seine Schuld ist, dass da irgendwie was kaputt gemacht wurde.
Ja, aber es geht ja, es, sie hat, also das zumindest hat sie gesagt, es geht ja auch um diese, wie heißt es im Englischen? Criminal Neglectance? Also, dass er halt
Negligence,
danke. Dass er halt bewusst oder unbewusst das halt einfach nicht abgeschlossen hat und das halt dann dazu geführt hat. Also, das hat sie tatsächlich gesagt.
Okay.
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Sequenzen zwischen den Nächten, die Mike ja in dieser Pizzabude verbringen muss, die fand ich teilweise sehr kaugummiartig. Das hat mich teilweise echt abgenervt, muss ich ehrlich sagen. Teilweise ging es mir zu lange, teilweise war es mir zu langatmig. Ja.
Markus, ja, was machst du denn dazu? Lass mal hören, was deine Meinung zu Vanessa ist.
Also, ich fand den Charakter von Vanessa, die von der
Elizabeth
wunderbaren
Lale.
Elizabeth Lale gespielt hat, eine sehr tolle Frau, fand ich absolut unnütz und aufgesetzt. Bin ich ehrlich. Wenn die nicht da drin vorgekommen wäre, wäre der Film genauso ausgegangen. Sie hat da ein, zwei Infos am Ende gegeben, so von wegen, ja, du musst denen zeigen, was sie wirklich gemacht haben. Darauf hätte er auch alleine kommen können. Der Kerl hat die Hunger Games gewonnen, der schafft das schon.
Ach stimmt, daher kenne ich ihn. Jetzt bin ich gerade echt. Ach stimmt.
Flo.
Ach Gott. Ey, wisst ihr, wann das letzte Mal war, dass ich die Hunger Games gesehen habe?
Knüller.
Ach stimmt, das ist ja hier, wie heißt er? Pete? Peter?
Ja, genau, das ist
ja,
Peter.
Das ist Peter. Der, ja.
Heiliges Kanonenrohr Batman.
Ja. Geil. Also, und ich. Es war auch irgendwie so, ja, wir brauchen hier noch eine Frau, mit der männliche Protagonist irgendwie nicht intim wird, aber zu der er doch eine Verbindung aufbaut. Und dann dieses ständige Topos des Verrats. Ja, du warst der Sohn von demjenigen, der meine, oder du bist die Tochter des Entführers meines Bruders, du hast mich verraten.
Die Schwester, der Onkel, Tante.
Ja, also, und das ist immer sowas, was man da irgendwie noch so ein Drama-Element reinbringen muss, was in so einem Film absolut unnötig ist. Vielleicht hätte man sich da mehr auf den Horror konzentrieren sollen.
Mhm.
Und die Animatronics, die in den Spielen und auch in der Szene, als eben diese Gang da einbricht, um den Place zu trashen, unglaublich brutal sind und gefährlich, es dann aber nicht mehr sind. Also danach möchte man sie einfach nur knuddeln, während sie da eben in ihrem Fort liegen und sich die Hände reichen. Das wirkte alles so aufgesetzt. Ja, das muss da jetzt noch rein und so weiter. Und was war das andere Ding, was wir gerade noch besprochen hatten? Habe ich jetzt in Rage geredet, ich hab's vergessen.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Ich hab dir gerade zugehört, tatsächlich.
Ui. Bin ich gar nicht gewohnt.
Ich weiß es auch nicht mehr, was das andere war. Wow. Ja,
war
Gedächtnis war eines Goldfisches.
Ähnliches. Nee, Gedächtnis einer Katze. Oh, ein Schmetterling.
Ja.
Ja, nee, kann ich absolut
Ja, aber
verstehen.
Ich glaube, ihr wisst, was ich
ja,
meine. Also ich fand den Charakter aufgesetzt.
Wie fandest du die?
Genau, die Szenen zwischen den Nächten.
Mhm.
Da ist es halt das gleiche Problem, dass eben auch das Spiel nur in den Nächten. Das heißt, da gab es Material, was man da machen kann. Und dann diese ganze Geschichte außenrum mit der Tante und so weiter, die ja auch irgendwie versucht, an das Geld für das Sorgerecht zu kommen und so weiter.
Mhm. $2,000! Ey, das hat mich, das fand ich so, das saßen die, das war übrigens auch die Stelle, da saßen die im Diner oder in einem Café und haben sich bedienen lassen von Matt Pat, der auch meinte, dass das Mittagessen ja laut einer Theorie die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Wie dem auch sei. Und dann sagen sie, hey, wir machen das, sagen die Gangster oder halt die Leute, die sie hired, für $2,000. Denke ich mir so, what the fuck, ey, $2,000. Nein, auf gar keinen Fall.
Das ist ein halber Monatslohn in den USA.
Ja, also nicht mal das ist nichts für zwei.
Wir übernehmen
diesen Auftrag für $2,000. Und dann so, what the fuck? Nein, niemals, geh weg.
Ja, also diese ganze Geschichte außenrum, dieser ganze Plot, der da irgendwie gesponnen wurde, um das außenrum zu erklären, den
Anwalt, den es keiner braucht.
Ah, den, genau, den fand ich einfach schlecht. Also den fand ich wirklich einfach schlecht und ich verstehe, dass du sagst, er hat sich wie Kaugummi gezogen, weil er hat nicht interessiert. Das Wichtige sind die Animatronics. Das ist, was da in Freddy Fazbear's Pizza passiert und nicht, was außenrum mit der Tante passiert. Also das war, ich verstehe dich da vollkommen.
Ich finde, man hätte da vielleicht noch, meiner Meinung nach, man bekommt ja innerhalb des Films, wenn Mike anfängt, bei Freddy's Pizza Place zu arbeiten, hat er ja so ein Intro-Video, wo halt auch erklärt wird, hey, willkommen bei Freddy's Fazbear, bla 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 bla. Ich fände es ganz cool, wenn es vielleicht noch, anstatt dieser Eingangssequenz, wo jemand umgebracht wird, der Nachtwächter vor Mike, so im Endeffekt.
Ja.
Ich fände es cool, wenn es da vielleicht so ein Video gegeben hätte oder so ein Part, weißt du, der geht so 15, 20 Minuten, wo halt so ein bisschen die Historie von diesem Place gezeigt wird. Es kann auch 5 Minuten sein, 10 Minuten, wo halt dann wirklich und dann halt merkst du am Ende, okay, jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen und jetzt wird halt der Laden so geschlossen. Das hätte ich mir gerne gewünscht, dass man da so ein bisschen mehr von diesem Laden im Hintergrund sieht. Ansonsten hast du ja wirklich nur Bilder und Erzählungen. Und ich finde, ich bin halt auch so ein bisschen der Fan von diesem Show, don't tell. Also zeig's mir lieber, als dass du mir davon berichtest. Und das hätte ich ein bisschen cooler gefunden.
Ja, das ist auch etwas, was sie eben in den Spielen versucht hatten, weil man da jede Nacht, wenn es angefangen hat, ein 5-minütiges Telefongespräch irgendwie mit seinem Chef hatte, der dann die Hintergrundlore erklärt hat. Und das habe ich auch etwas vermisst in dem Film, weil es da ja eben nur um die Kinder ging, die William Afton entführt hat und dann umgebracht hat. Sondern es ging
und da ohne ja Erklärung auch, ihren Geist irgendwie in diese Animatronik reingeballert hat.
Genau, ja. Und das ist halt alles so, um das zu verstehen, braucht man halt MatPat, der neben einem sitzt und alles erklärt, meiner Meinung nach.
Ja, aber der wurde ja dann direkt weggeschossen.
Ja, das stimmt.
Ich muss auch sagen, obwohl halt Steve Raglan, also Matthew, ja der Hauptbösewicht sozusagen war, tritt er halt, ich weiß nicht, vielleicht 3 Minuten im ganzen Film auf.
Ja, 10 also Minuten, 10 Minuten halt, gebe ich ihm schon.
Ja, aber da wäre es halt echt richtig cool gewesen, wie du schon sagst, Markus, dass halt einfach mehr auch über diese Telefonate oder so erklärt worden wäre. Mal kurz hier fokussieren. Also ich glaube, das hätte dem Film auch gut getan und das wäre ja auch nicht wesentlich mehr ins Budget gegangen, hätte man dann einfach so ein Telefonat irgendwie am Anfang der Schicht irgendwie mit eingebaut.
Ja, besonders hat das auch dieses ganze Ding, dass eben dieser Steve oder William nur kurz zu sehen war, hat mich auch sehr gespoilert, weil als ich dann gemerkt habe, oh, der Film geht zu Ende, es geht ja in den Bosskampf, dann gab es nur noch eine Person, die der Entführer hätte sein können. Weil irgendwie muss das ja aufgeklärt werden.
Du kannst aber es hätte ja auch irgendjemand sein können, so, ne?
Ja, das stimmt, aber ist ja auch so eine Regel, dass man den eigentlich schon irgendwie kennen muss, denn wenn du irgendjemanden am Ende des Films noch einführst, ist es das ist dann halt einfach kein gutes Storytelling. Mhm. Und deswegen war mir halt schon davor klar, dass der es irgendwie gewesen sein muss. Mhm. Also da hat sich der Film irgendwie auch selbst gespoilert, meiner Meinung nach.
Ja, aber ich sag jetzt mal so, ich fand es nicht, ich habe damit nicht wirklich gerechnet, weil ich halt nicht jetzt jemand bin, der halt in diese Lore reingeht und dann überlegt hat, hey, da kommt doch noch jemand, da hätte noch jemand reingepasst. Deshalb kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber ich weiß nicht, Jen, wie war es bei dir? Hast du das kommen sehen oder hast du es gedacht, dass er das ist?
Ja, ich kannte natürlich die Lore und da habe ich es mir schon gedacht und ja.
Auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen schade, dass sie an vielen Stellen eben so vom Original-Content abgewichen sind und dann aber unbedingt die Geschichte von William Afton mit reinbringen mussten. Die hätten ja, wie du es gesagt hast, einfach jemand ganz anderen nehmen können, der das gemacht hat. Freddy Fazbear's Pizza hätte ja von jemand ganz anderem geleitet werden können, die Kinder von jemand ganz anderem entführt werden können, besonders weil Afton die Kinder ja im Spiel im Pizza Place entführt hat und im Film hat das ja in einem Wald gemacht. Und da hätte es auch.
Nee, oder? Ich glaube, es hat doch Ding, glaube ich, gesagt. Das hat doch Elizabeth Lail, also hier, Vanessa hat doch gesagt, dass die Kinder hier verschwunden sind. Deshalb ist der Laden ja dicht gemacht worden.
Ja, aber der Bruder von Mike.
Ja, das war wahrscheinlich einfach nur, da hat einfach nur Bock gehabt. Also ich glaube, er war so ein Serienentführer und Killer. Also. Ich glaube, das war halt einfach so, weil es halt die Gelegenheit gab. Also das kann ich aber jetzt auch nicht dazu sagen. Also ich weiß halt nur, dass er halt wahrscheinlich war es halt für ihn einfacher, im Fazbear's Pizza Place oder Freddy's Fazbear Pizza halt die Leute zu entführen, weil er halt den Laden geführt hat, so. Ich glaube, das war ja, dann genau. einfacher für ihn. Und der Bruder von, also Mikes Bruder, das war, glaube ich, einfach nur so ein Gelegenheitsding.
Ja, gut.
Also so kann ich mir das, so erkläre ich mir das halt. Also ich vielleicht
da war jetzt zufällig genau, so mal in seinem Hastings-Kostüm campen oder so und hat sich gedacht, genau. Jetzt snatch ich mir jetzt mal.
Wow. Aus Versehen als Springtrap campen gegangen.
Haben Sie einen rosen Hasen gesehen? Nö.
Ich wobei, nee, der Lillard hat ja gesehen. Ganz mal Klamotten an dem Auto, also fair darf ja, aber trotzdem.
Als Duracell-Hase auf dem Campingplatz
rumgerannt. Ach, das war ja auch so eine Szene, ne? Wo dann Abby abgeholt wird von Freddy und dann steigen sie halt in ein Taxi ein, ey.
Ja, ja, oh mein Gott.
Also, es ist halt auch so, Golden das war halt einfach nur für die Loves, aber es war halt eigentlich auch total bescheuert, ne?
Ja. Ja, der Film hatte ein paar Stellen, die eigentlich einfach total bescheuert waren, meiner Meinung nach. Ja. Da kann man halt drüber hinwegsehen. Man merkt halt, dass dieser Film von vorne bis hinten Fanservice war.
Ja, total. Wobei eine Sache, die ich jetzt noch gerne euch die Fragen stellen wollen würde und die mir persönlich eigentlich auch als, ja, sag mal, jemand, der halt auch gerne mal ein bisschen härtere Sachen guckt, das hört sich jetzt komisch an, aber der halt auch einem guten Slasher nicht abgeneigt ist, so, wo auch mal gerne Blut fließt. Hättet ihr es gut gefunden, wenn der Film noch blutiger gewesen wäre oder brutaler gewesen wäre?
Ja, um einiges.
Also ich auch, aber ich glaube einfach dadurch, dass die Games halt auch nicht wirklich so blutig waren.
Ja, die Games lassen halt sehr viel
offen, ja, genau.
Sehr viel Vorstellung offen, weil wenn du dann angesprungen wirst, dann sieht man ja nichts im Endeffekt. Aber ich habe halt so diese, also ich weiß nicht, ich hätte mir halt sehr gerne gewünscht, dass da halt mehr, das hört sich jetzt blöd, aber mehr Blut spritzt, mehr Gedärme durch die Gegend fliegen, mehr Gekröse. Das hätte ich mir gut vorstellen können, ja, gerade weil du hast ja diese, du siehst ja allein diese Anfangssequenz, wie der Typ halt sein Gesicht in diese Maske reingedrückt bekommt und dann alles anfängt zu schneiden, sowas. Ja, klar, muss man nicht zeigen, kann man zeigen, lässt halt vieles der Vorstellung übrig. Aber ich finde trotzdem, dass diesem Film ein bisschen mehr Brutalität gut getan hätte, muss ich sagen. Weil gerade diese animatronischen Viecher, wenn die dich halt so fassen kriegen, dann ist das doch schon, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch mal der ein oder andere Arm durch die Gegend fliegt.
Ja, das dachte ich mir auch. Da, sie haben es nicht gemacht, damit das halt eben das Rating bekommt.
Ja, ist ne? Ja auch in Deutschland ab 16 freigegeben auch.
Genau, ja, und in den USA hat er PG-13 bekommen. Mhm. Brutaler der Film ist, desto mehr Einnahmen entgehen natürlich. Ne? Und wenn man dann weiß, hey, das ist Five Nights at Freddy's, das ist eine Horrorspielserie, die wollen halt auch Kinder mit dem haben. Aber ja, ich hätte es tatsächlich auch verstanden, wenn der Film blutiger gewesen wäre. Denn, wie du schon sagst, allein in der Anfangsszene diese Contraption, in die der da reingezwängt wird, das waren Kettensägen oder sowas im Gesicht. Also das muss böse geendet haben.
Ja, man sieht ja seine Leiche mal kurz gegen Ende, aber das war halt auch nur ein Haufen Matsch so ein bisschen.
Ja, genau. Und auch wenn die Spiele nicht so brutal waren, weil da ja hauptsächlich Sachen passiert, also von Haus Sachen berichten, die in der Vergangenheit passiert sind. Und man eben auch nicht wegen der Brutalität spielt, sondern wegen den Jumpscares in dem Moment, denke ich, dass die Lore doch genügend Material gegeben hätte, um diese Filme und oder diesen Film eben blutiger darzustellen. Ne? Also ich will jetzt nur sagen, zum Beispiel als Freddy dem kleinen Sohn von William Afton den Kopf zerquetscht hat, als er irgendwie dem Kopf in den Freddy reingeklettert ist. Oder man sieht es ja auch am Ende, als Afton dann eben von den Springlock-Suits von dem einen da in den die Rippen zerquetscht bekommen.
Mhm, am Ende dann, ja.
Das sind ja auch alles Sachen, die in der Lore drin sind. Und das hätte man schon irgendwie auch martialischer zeigen können.
Ja, also es ist halt, ich glaube, man hat sich halt bewusst dafür entschieden, dass man das halt auf ein gewisses Rating setzt. Wie du schon sagst, in den USA war es PG-13, in Europa oder zumindest in Deutschland war es dann ab 16 freigegeben. Kann man machen. Ich hätte mir halt gern mehr Brutalität gewünscht. So bin ich halt einfach so abgedroschen. Und Dementsprechend richtet sich mein Blick halt zumindest mal hier auf das Sequel, nämlich Five Nights at Freddy's 2 wurde ja bereits angekündigt und soll, aller Voraussicht nach, liebe Freunde, bereits am 5. Dezember 25 in die Kinos kommen. Habt ihr daran entsprechend.
Oh, Leute, ich freue mich.
Tun wir alle. Tun wir alle. Jen, wir gehen zusammen auf jeden Fall. Markus, wir packen dich auf FaceTime oder sowas.
Oh ja, genau, bitte.
Im Kino mit FaceTime. Geil. Was denkt ihr? Wird das so ein ähnlicher Film oder wird es nochmal mit einer komplett andere Richtung gehen? Weil ich habe mal geschaut in den Rollen. Es soll ja direkt anknüpfen an den ersten Teil. Also sprich, Mike Schmidt und Vanessa Shelley sind wieder mit am Start. Abby Schmidt ist auch dabei. Matthew Lillard übrigens auch wieder mit am Start. Mhm. Und
Skeet Ulrich soll auch wieder mit dabei. Ja. Was heißt wieder? Soll auch dabei sein. Leute, das Duo wieder vereint. Ich kann nicht mehr.
Skeet Ulrich ist dabei. Und was ich auch wieder sehr schön finde, ist Matthew Madpat Patrick, sprich Toy Bonnie, auch ein Charakter aus der Spiele.
Ja, stark.
Und Megan Fox ist auch als Stimme dabei. Und sie spricht.
Für Toy Chica, glaube ich, ne?
Sie spricht Chica, okay.
Ja.
Nice. Ja, also, was erwartet ihr? Wieder so das gleiche Spiel im Endeffekt oder etwas mehr, ja, bloody oder so?
Ich hoffe, sie machen es ein bisschen mehr bloody. Aber ich habe das Gefühl, sie gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Mhm. Was ich noch zu dem Thema auch sagen würde, es hätte dem Film, glaube ich, auch gut getan, wenn einfach die Animatronics selber ein bisschen gruseliger gewesen wären. Also einfach auch schneller. Weil die waren so,
arschlangsam. Ja, ja, die haben halt mehr mit diesem Terminator-Style gespielt, dieses Bum, 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 Bum.
Ja, das war einfach so Speed meiner Oma mit Rollator so ungefähr.
Ja, genau.
Wären die gruseliger und schneller und ein bisschen more dangerous gewesen? Ich glaube, das hätte schon viel ausgemacht. Also ich hoffe, die gehen im zweiten Teil jetzt mehr darauf ein.
Ich hoffe es auch, ja, tatsächlich. Was mir aber sehr gut an diesen Animatroniken gefallen hat, oder zumindest das Design, waren die Augen, wenn du halt wirklich in dieses Dunkel reinschaust und dann kommen diese roten Augen oder blauen Augen, je nachdem, kommen dann aus dieser Dunkelheit raus. Das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich meine, im zweiten Teil kriegen wir ja hoffentlich dann auch mehr von Springtrap mal zu sehen und der ist ja schon ziemlich übel, also. Ne, ich habe schon höhere Erwartungen jetzt an den zweiten Teil, Leute, ich sag's euch.
Ja. Was mich ein bisschen verwundert oder halt nicht verwundert, was ein bisschen auf die Lore schließen lässt, ist halt, dass Fazbear's Pizza jetzt zerstört ist.
Ja, ist eine Franchise. Aber ist so ein Franchise, vielleicht gibt es noch ein anderes.
Es ist
eine
Franchise, genau. Es gibt eine Sister-Location und so weiter. Ja, und es gibt noch mehrere Sachen. Und es gibt ja auch Spiele, die in Häusern gespielt haben. Und besonders, wenn man Toy Bonnie und Toy Chica hört, dass ja auch die süßeren Varianten der Animatronics sind. Bin ich sehr gespannt, was rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Werde den auch auf jeden Fall gucken. Vielleicht im Kino, aber irgendwann.
Ja, also nachholen werde ich. Also, wenn ich im Kino, wobei Jen wird mich jetzt dazu zwingen, in dem Kino zu sehen, werde ich
das
mir.
Das ist richtig.
Das ist vollkommen richtig. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr gespannt, wie der wird. Ich hoffe natürlich blutiger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt wirklich so eine 1:1-Fortsetzung von dem Original wird. So. Bevor wir aber jetzt unser Gespräch über Five Nights at Freddy's beschließen, ist natürlich die wichtige Frage von einer Bewertung hier von euch zu hören. Und zwar von 1 bis 5, was würdet ihr dem Film geben?
Boah, Markus, fang du mal an.
Gerne auch halbe Schritte.
Ja, also 2,5 bis 3 würde ich dem geben. Man kann ihn sich durchaus angucken. Besonders wenn man ein Fan der Reihe ist, dann wird man wahrscheinlich an vielen Stellen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Eine Freundin von mir hat das gemacht. Man kann ihn sich anschauen und man fühlt sich unterhalten, auch wenn manche Szenen oder Bereiche etwas sloggy sind, sag ich mal.
Jen?
Ja, ich muss auch sagen, also mit dem Hinblick auf FSK 16 Rating, ne, darf man ja auch nicht vergessen, würde ich dem Film eine 3 von 5 geben. Animatronics waren schon sehr geil gemacht, aber wie gesagt, hätten bitte ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Feuer unterm Arsch und so. Ja, und die ganzen Handlungsstränge, das war einfach zu viel. Markus, du hast ja auch gesagt, die hätten sich einfach dann auf die Animatronics und Freddy Fazbear's Pizza Place dann konzentrieren sollen. Hätte es auch getan, auf jeden Fall. Also dafür gibt es ein bisschen Abzug, Leute.
Ja, ich habe tatsächlich eine 2 von 5 gegeben.
Oh, du bist aber hart.
Ja, ich, Ich bin hart. Ich habe eine 2 von 5 gegeben, weil mir einfach diese Zwischensequenzen viel zu lange sind. Das ist mir zu unblutig und diese Zwischensequenzen mit seiner Tante, mit seiner Schwester, mit seiner neuen Flamme der Polizistin, das fand ich alles so ein bisschen kaugummiartig. Da hätte man den Film gut und gerne nochmal 20 Minuten abziehen können, dann wäre es wahrscheinlich auch gut rumgekommen. Aber heutzutage muss ein Film ja mindestens 100 Minuten im Kino sein, wenn nicht sogar 120 Minuten, also von dem her. Nee, 2 von 5 ist okay für eine Videospielverfilmung, eine der besseren auf jeden Fall. Man kann ihn sich angucken, da bleibe ich dabei. Aber man sollte auf keinen Fall das Citizen Kane der Videospiel-Horrorfilm-Verfilmung erwarten.
Das ist richtig, dem würde ich wohl zustimmen.
Wobei Generation Z oder wer auch immer das sich jetzt anhört und nicht irgendwie zum älteren SMS gehört, die würden wahrscheinlich auch fragen, was ist denn Citizen Kane?
Oh. Ja. Schaut Citizen Kane, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Schaut diesen Film.
Erwartet aber, pass auf, dazu muss man aber sagen, erwartet kein Meisterwerk in Sachen Film, und also im Storytelling und Darstellung, aber erwartet ein Meisterwerk in Sachen Komposition, Kamera, Lichtspiel, das ist alles schon ganz groß.
Ja.
Genau.
Angucken.
Ja, Citizen Kane. Hausaufgabe, Schauaufgabe für euch da draußen. Und wir beschließen jetzt diesen Podcast. Wir werden uns natürlich nächste Woche oder in den nächsten 2 Wochen wieder zurückmelden. Hoffentlich in den nächsten 2 Wochen. Wir wollen das ja alle 14 Tage ja veröffentlichen. Es hat jetzt erstmal nicht leider geklappt, weil wir alle irgendwie Leben haben.
Fast im Urlaub.
Stimmt, ich war im Urlaub. Ja.
Du
sag ich doch.
Das einzige ich zu leben.
Ich hatte Leben. Ich war in Napoli und habe innerhalb von einer Woche 9 Pizzen gegessen.
Boah, warst du aber nicht bei Freddy Fazbear, das ist schon...
Ich war nicht bei Freddy Fazbear, aber ich war bei Da Michele, dieser Pizza aus Eat, Pray, Love, tatsächlich.
Oh, stark.
Ja, da berichte ich dann nächstes Mal von, aber das soll es jetzt erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei allen da draußen, die sich hier diesen zweiten Podcast oder die zweite Episode von Jumpscare FM angehört haben, und die letzten Worte gebühren euch.
Jo, Leute, lasst euch nicht gruseln, ne? Immer schön die Decke über die Füße ziehen. Ihr wisst ja, ne? Wenn das Licht aus ist, rennt die Treppe hoch.
Ah, und springt aufs Bett. Der letzte Meter ist kritisch, sonst greift einer von unten.
Ja.
Ich runter. Richtig.
Okay. Ja, ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao. Ciao.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.